Der Schnee kam früh in diesem Jahr. Nicht weich und lautlos wie sonst, sondern hart, körnig, vom Wind getragen. In den engen Tälern zwischen Salzburg und dem Pongau blieb er an den Fassaden hängen wie eine Haut, die man nicht abstreifen konnte. Die Nächte wurden länger und mit ihnen kam ein Geräusch zurück, das man hier nicht so leicht vergisst. Ein tiefes, unregelmäßiges Scheppern. Kein Glockenton, kein Rhythmus, eher wie Metall, das im Winterhall schwankt, als würde der Klang selbst nicht wissen, wo er hingehört. Die Leute sagen, man hört ihn, bevor man ihn sieht. Ein Rasseln irgendwo im Hang, ein Schatten, der sich im Schneetreiben verdichtet. Und dann die Konturen. Fell, Hörner, ein Gesicht aus Holz, das wirkt, als würde es erst im Winter lebendig werden dürfen. Krampus braucht keine Vorstellung. Er tritt nicht auf, er erscheint. Und wenn er erscheint, verändert sich die Luft. Plötzlich wirkt das Licht der Laternen kleiner, die Wege enger und die Stille der Alpen verliert ihre Unschuld. Für die meisten ist er heute eine Tradition, ein Brauch, der zum Dezember gehört wie Märkte und Lichter. Doch wer hier aufgewachsen ist, weiß, das ist nur die Oberfläche. Darunter liegt etwas, das älter ist als der Nikolaus. Etwas, das sich nicht erklären lässt, nur hören. Willkommen bei Radio Obscura.
Radio Obscura. Mystery Christmas.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das Unheimliche Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was bleibt. Mein Name ist Tim.
Ich bin Svea.
Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht's mit uns ins Alpenland. Vor zwei Wochen haben wir über Dimmu Borgir gesprochen und uns da auch schon gegenseitig die Frage gestellt, ob wir so Gegenden kennen oder Wesen und Mythologie kennen, die irgendwie mit Winter zu tun hat und so weiter. Wäre auch ein perfekter Einstieg für heute. Aber ja, um es nicht zu wiederholen, jetzt nochmal ganz explizit gefragt, für deine Heimatregion, gibt es dort Weihnachtswesen speziell oder generell irgendwelche Wesen, die eher zum Brauchtum gehören, zu Dorffesten, Volksfesten, also ne, entweder Weihnachten oder wart ihr in eurer Region auch ganz klassisch Weihnachtsmann, Nikolaus, Knecht Ruprecht? Wie sah es aus in Sveatown?
Also in Sveatown gab es, glaube ich, tatsächlich leider zur Weihnachtszeit hin die in Anführungszeichen bekannten Gestalten so, also bei uns im Dorf war es ganz schön. Wir hatten immer irgendeinen Mensch, der sich als Nikolaus und manchmal sogar als Knecht Ruprecht verkleidet hat und von Haus zu Haus gegangen ist. Das fand ich extrem cool im Nachhinein. Aber sonst, also ich glaube, wie wir ja auch schon in der Dimmu Borgir-Folge drüber gequatscht haben, ist Deutschland oder auch vor allem NRW schon relativ einheitlich und vielleicht sogar ein bisschen Mainstream mit ihren Kreaturen. Ich habe da auch schon von den Heulen erzählt. Es gibt eine Wanderveranstaltung jedes Jahr, der Heulenmarsch. Da geht es aber tatsächlich nur darum, dass man an diesen Felsen vorbeiläuft. Von daher kann ich leider keine große Magie aus Sveatown erzählen. Gab es sowas bei dir, Tim?
Nee.
Okay.
Das heißt, bei mir gab es zu Weihnachten als Kind so den Nikolaus, der kam am 6.12. Und Weihnachten, da gab es ja nicht mal Knecht Ruprecht, das war bei uns gemerged, wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Dass jetzt nicht noch der Knecht mitkommt, sondern der Weihnachtsmann hat selber dann die Rute dabei. Ich habe ja selber auch mal Weihnachtsmann gespielt für meine Nichten und Neffen.
Ach, wirklich?
Und ich kam dann immer, wenn der Weihnachtsmann dann weg war, kam ich dann plötzlich hoch. Dann machen die Kinder die Tür auf und so, oh, du hast den Weihnachtsmann verpasst. Doch, Onkel Tim, das ist ja voll doof, dass du den Weihnachtsmann verpasst.
Aber krass, dass ihr an den Weihnachtsmann geglaubt habt. Also bei uns war es tatsächlich zu Hause und bei vielen von meinen Freundinnen auch. dass es das Christkind gab und nicht den Weihnachtsmann. Hast du eine Ahnung, woher das kommt?
Ja, weil Ostdeutschland ist, ich glaube, neben Japan, also okay, Ostdeutschland als DDR noch ein Staat war, war, glaube ich, das Land mit dem höchsten Anteil neben Japan an Ungläubigen oder Individualgläubigen.
Ah.
Das heißt, jetzt schnarcht die Katze hier, ne? Also es wurde immer versucht, so dass das so Kirche ist nicht größer als der Staatsapparat sozusagen. Und mir als Kind war es natürlich egal. Also ich habe jetzt nicht in der DDR gelebt, aber da kam halt einfach ein Mann im roten Anzug mit weißem Bart. Und das war der Weihnachtsmann. Und genau, waren sonntags nie in der Kirche an Weihnachten. Ich habe da gar keine Verbindung zu. Es ist einfach, wenn man mal so pragmatisch drüber nachdenkt, einfach nur einen Tag im Jahr, wo ich aus irgendeinem Grund Geschenke bekomme.
Ja, tatsächlich.
Völlig sinnlos eigentlich.
Aber krass, es ist trotzdem so normales Weihnachten zu feiern. Irgendwie, weil es ist ja schon einfach ein Glaubensfest, ne?
Ja.
Ich meine, meine Familie ist jetzt auch nicht, also wir wurden jetzt nicht streng christlich oder so erzogen. So, es gab schon natürlich einen christlichen Einfluss. Aber das finde ich dann schon spannend. Irgendwie auch das Bashing gegen, also das habe ich zum Beispiel oft gehört, dass Menschen gebasht wurden, die an den Weihnachtsmann glauben und nicht an das Christkind. Und gar nicht aus einem bestimmten Grund, sondern einfach nur, weil da halt die Geschichte war, ja, wurde von Coca-Cola erfunden. Aber irgendwo ist das ja schon, ja, also für euch war das ja genauso ein valides Weihnachtsfest wie für uns eigentlich im Endeffekt, ne?
Dieser Coca-Cola-Mythos ist übrigens super spannend.
Stimmt nicht.
Nee, genau, Coca-Cola, ich dachte das auch immer. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass es schon Belege für einen roten Weihnachtsmann vor dem Coca-Cola-Weihnachtsmann gab. Aber klar, das wurde dann populär durch Coca-Cola und die Cola-Trucks und Co. Aber ich meine, es gibt dann irgendwie eine Postkarte von der Weltausstellung 1892, was auch immer, wo da ein roter Weihnachtsmann drauf ist. Und das hat dann, das war also da nicht im Zusammenhang mit Coca-Cola, aber das Rot hat sich dann wahrscheinlich dann einfach durchs Marketing irgendwie durchgesetzt. Aber ja, sie sind nicht alleine dran schuld. Genau, und wir hatten jetzt schon erwähnt, Knecht Ruprecht oder so als der Bestrafer. Heute geht es ja um den Krampus, der ja auch nicht so der liebe, nette kleine Wauwau von nebenan ist. Und bei Dimmu Borgir hatten wir auch schon mit Grüler und den Yllaswaener Wesen, die so ein bisschen unheimlich sind. Weihnachten und Mystery und Horror und Grusel. Gibt es da für dich Zusammenhänge im Privaten?
Also ich würde schon sagen, dass ich echt ein Mensch bin, der Winter sehr genießen kann. So. Also ich mag die Ruhe sehr, ich mag Schnee. Ich glaube natürlich einfach dieses... Der Alltag wirkt einfach um einiges, also es ist halt kürzer, der Tag an sich fühlt sich kürzer an und man steht morgens auf, es ist dunkel und man kommt nach Hause und es ist dunkel. Das hat irgendwie, das bringt direkt so einen monotonen Rhythmus mit sich, finde ich. Also der Sommer ist halt einfach dadurch irgendwie, glaube ich, fühlt sich einfach auch lebendiger an wegen dem Licht. Wenn wir jetzt irgendwie weiter im Norden leben würden und Nordlichter hätten oder so, wäre es vielleicht nochmal ein anderer Vibe. Aber das würde ich schon als das Bedrohlichste sehen, ist einfach die Dunkelheit. Also sonst und Eis.
Ja.
Jede Person, die sich in ihrer Pubertät auch gegen Winterschuhe gesträubt hat und mit Sneakern in die Schule gegangen ist, wird das Problem kennen. Tatsächlich würde ich sonst nur auf die Dunkelheit. Und ich finde aber auch den Winter nicht großartig bedrohlich. Dadurch vielleicht, wenn man jetzt auf unsere Dimmu Borgir-Folge referiert, so, wir haben mittlerweile so eine unfassbar, um das mal kurz zu wertzuschätzen, unfassbar luxuriöse Infrastruktur, dass wir gar nicht die Auswirkungen von solchen Wetterlagen oder so in dem Sinne leben müssen. Ne? Also irgendwie mit Straßendiensten und Klamotten. So, man hat ja jetzt nicht, also man muss ja nicht großartig leiden. Das, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt mit seinem Glühwein in der Hand ein bisschen friert, ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit Zeiten, wo man wirklich um Essen und Lebensqualität bangen musste im Winter, ne?
Das stimmt.
Oder hast du irgendwas Spezifisches, wo du sagen würdest, schauder dich in der Winterzeit?
Ja, was du angesprochen hast, der Räumdienst. Jede Woche ist jemand anders dran oder jeden Tag wäre dann irgendwie jemand anders dran. Und irgendwie dann an dem einen Tag, wo man mal so richtig ausschlafen kann.
Ja.
Du liegst im Bett bis 12, wachst auf, guckst aus dem Fenster, und so, oh Schnee. Und natürlich habe ich an dem Tag Räumdienst. Dann geht so der Schneeschuppe raus und wahrscheinlich sind schon 80 deiner Nachbarn aus dem ganzen Viertel irgendwie weggerutscht dort und es gibt irgendwo so einen Haufen Menschen, die da alle liegen, deinetwegen. Das ist auch sehr, sehr deutsch irgendwie, ne? Das ist der Räumdienst. Das finde ich das in den USA cooler, den ganzen Weihnachtsfilm. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Weihnachtsfilm mit Kindern, die nicht von Haus zu Haus gehen und irgendwie für $5 kurz die Einfahrt freiräumen.
Das ist so ein spezifisches Merkmal. Warum hast du dir genau das eingeprägt, frage ich mich. Das, vielleicht gibt es den Räumdienst, aber genau solche Situationen, wie du erlebt hast, werden dann durch, wenn du den Kindern 5 € geben würdest, werden es gelöst.
Liebe Kinder, bitte klingelt an meiner Tür, ich gebe euch Geld.
Adresse lautet.
Das ist dieses eine große Schloss mitten in NRW, das ganz große.
Aber nicht genug Platz für Weihnachtsdeko ist.
Ja, in meinem Podcast-Saal.
Okay.
Guckt euch immer die ganzen Ritterrüstungen, die ausgestopften Drachen, die UFOs, die hier stehen.
Es ist jedes Mal magisch, hier zu sein. Kann ich ganz genau. Zuhörerin nur
kommt sein. Auch mal durch den Kamin rein. Nicht so,
ja, klar.
Ich habe keine Türen, ich habe Angst vor Einbrechern. Wer heute über Krampus spricht, denkt meist an die Bilder, die im Dezember um die Welt gehen. Junge Männer in Fellen, Holzmasken, Glocken, Ketten. Große wilde Läufe durch enge Gassen. Eine Tradition, die zwischen Spektakel und Faszination pendelt. Doch die Figur, die hinter all dem steht, ist viel älter und viel ernster. Sie entstand nicht als Unterhaltung, nicht als saisonale Attraktion, sondern als Antwort auf eine Jahreszeit, die das Leben in den Alpen über Jahrhunderte geprägt hat. Den Winter. Der Winter war im Alpenraum nicht einfach eine Jahreszeit, er war eine Macht. Schnee, der wochenlang Wege verschluckte, Dunkelheit, die schon am Nachmittag über Täler fiel. Temperaturen, die Türen, Scharniere und Wasseroberflächen gleichermaßen erstarren ließ. Und eine Landschaft, die in dieser Zeit unberechenbar wurde. In vielen Dörfern war der Winter ein kollektiver Ernstfall. Jede Unachtsamkeit konnte Konsequenzen haben. Ein schlecht gesichertes Feuer, ein vergessenes Werkzeug, ein unzuverlässiger Holzvorrat. In solchen Monaten brauchte man Regeln. Und man brauchte etwas, das diese Regeln emotional verankerte. Die ältesten Wintergestalten der Region, aus denen Krampus hervorging, stammen aus den Rauhnächten, einer Zeit zwischen den Jahren, die in vielen Kulturen als Schwelle verstanden wird. Zwischen Dunkelheit und Licht, Chaos und Ordnung, Vergangenheit und Zukunft. Hier finden sich die Pärchten, archaische Figuren, die nicht in eindeutige Kategorien passen. Man unterschied zwischen schönen und schierchen Pärchten. Schierch ist ein alpenländischer Begriff und bedeutet nicht einfach hässlich, sondern wild, unheimlich, furchteinflößend. Schön und Schierch beschreiben keine Ästhetik im modernen Sinne, sondern Funktionen. Die helleren, segensbringenden Figuren auf der einen Seite und die wilden, chaotischen Kräfte des Winters auf der anderen. Dieser Dualismus war eine Art kulturelle Topographie. Ein Spiegel dessen, was der Winter selbst verkörperte. Aus diesem Umfeld heraus entwickelte sich der Krampus. Er war nicht der Begleiter des heiligen Nikolaus, nicht am Anfang. Vielmehr war er ein schiercher Percht, eine Gestalt, die dunkle Seite der Jahreszeit repräsentierte. Hörner, Fell, Masken, Ketten. All das waren Bestandteile eines Rituals, das das Unberechenbare des Winters greifbar machte. Der Krampus existierte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Nicht Angst um ihrer selbst willen, sondern eine Form von Wachsamkeit. Wer wusste, dass in den Rauhnächten Wesen unterwegs waren, die Unordnung ahndeten, war eher bereit, sorgsam zu bleiben, Vorräte zu schützen, Türen zu schließen und Feuerstellen zu kontrollieren. Das Christentum hat diesen Brauch nicht erfunden, aber es hat ihn umgelenkt. Als die Figur des Nikolaus in die Alpen eingeführt wurde, entwickelte sich eine funktionale Partnerschaft. Der Heilige als gütiger Mahner, der Krampus als schärferes Gegenstück. Die Kirche sah das ambivalent. Im 16. und 17. Jahrhundert finden sich zahlreiche Hinweise auf Verbote, Beschwerden und Versuche, den Krampus als unchristlich oder abergläubig zu unterdrücken. Doch die Bevölkerung hielt an der Figur fest. Nicht aus Trotz, sondern weil der Krampus etwas erfüllte, das das christliche System allein nicht leisten konnte. Die Darstellung der ungezähmten Seite des Winters, die niemand ausblenden konnte. Diese Verbindung zwischen religiöser Kontrolle und archaischem Brauch führte zu einer Art kulturellem Kompromiss. Der Krampus wurde nicht verbannt, sondern domestiziert. Die Ketten sind dafür ein Symbol. Sie stehen dafür, dass das Wilde gebunden ist, dass das Chaotische zwar existiert, aber im Rahmen des Rituals kontrolliert wird. Der Krampus ist kein Dämon, der frei herumstreift. Er ist ein gezähmtes Chaos, ein Wesen, dem Grenzen gesetzt wurden und das gerade dadurch seine Funktion erfüllen kann. In den Krampusläufen, wie man sie heute kennt, überlebt vieles von dieser ursprünglichen Bedeutung. Aber sie haben sich verändert. Sie sind nicht nur Ritual, sondern auch Ausdruck von Gemeinschaft, Identität und Tradition. Die Masken, Larven aus Holz, oft von lokalen Schnitzern gefertigt, mit eingravierten Falten, offenen Mäulern, verdrehten Hörnern, sind keine Kostüme, sondern Rollen. Wer eine Larve trägt, legt seine eigene Identität ab. In dieser Anonymität entsteht eine temporäre Freiheit. Ein Moment, in dem man für kurze Zeit jemand anderes sein darf, außerhalb der Normen des restlichen Jahres. Es ist ein kontrollierter Ausnahmezustand, ein Ventil, dessen Grenzen allen Beteiligten klar sind. Diese Maskierung knüpft an sehr alte Rituale an, in denen Menschen zu Trägern von Kräften wurden, die größer waren als sie selbst. Das Tragen eines Fells, das Rasseln schwerer Glocken, das geübte Knallen einer Peitsche. All das sind Elemente, die auf gemeinschaftlicher Erfahrung beruhen. Sie erzeugen Geräusche, die weit im Tal hörbar sind und markieren symbolisch, dass die dunkle Jahreszeit angekommen ist. In manchen Regionen dient der Lärm dazu, böse Geister fernzuhalten. In anderen sollte er einfach die Gemeinschaft wachhalten, erinnern, verbinden. Man darf nicht vergessen, dass solche Bräuche über Jahrhunderte von Dorf zu Dorf unterschiedlich waren. Der Krampus in Tirol ist nicht derselbe wie der im Salzburger Land. Die Masken unterscheiden sich in Stil und Bedeutung, die Abläufe der Läufe sind regional geprägt und selbst die Intensität des Rituals variiert. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie den Winter nicht verklären. Sie stellen ihn dar, wie er war. Dunkel, fordernd, manchmal bedrohlich. Der Krampus ist eine Art Kommentar zu dieser Erfahrung. Kein Monster, das von außen hineingetragen wurde, sondern eine Verdichtung dessen, was den Menschen über lange Zeit begegnete. Heute kann man den Krampus als Volksbrauch, als Spektakel oder als kulturelles Erbe betrachten. Aber seine eigentliche Wurzel liegt tiefer. Er ist der Schatten einer Jahreszeit, die nie vollständig in Wärme oder Licht aufgeht. Eine Erinnerung daran, dass Ordnung nicht selbstverständlich ist, sondern erarbeitet werden muss. Und dass Gemeinschaft nur funktioniert, wenn man sowohl das Helle als auch das Wilde ihrer Symbole versteht. Krampus ist Teil eines Systems, das über Generationen hinweg gelernt hat, mit der Dunkelheit zu leben. Nicht indem man sie verdrängt, sondern indem man ihr Form gibt. Und genau deshalb hat diese Figur überlebt. Weil sie etwas erzählt, das nie veraltet. Die Wahrheit, dass der Winter immer stärker ist als wir. Doch sobald aus Brauch Ordnung wurde, bekam der Krampus einen Gegenspieler. Und mit ihm begann ein Konflikt, der die Figur für Jahrhunderte prägen sollte. Wenn man verstehen will, wie der Krampus zu jener Gestalt wurde, die heute im Zentrum eines ganzen Winterrituals steht, muss man einen Blick auf die Kräfte werfen, die jahrhundertelang versucht haben, ihn zu domestizieren, zu bekämpfen oder umzudeuten. Kaum ein Brauch im Alpenraum wurde von der Kirche so kritisch betrachtet wie diese dunklen Wintergestalten. Nicht, weil sie außergewöhnlich böse gewesen wären, sondern weil sie einer Ordnung widersprachen, die das Christentum über Jahrhunderte etablieren wollte. Der klare Gegensatz von Gut und Böse, Licht und Dunkel, Segen und Sünde, Bier und Radler. Figuren wie der Krampus passten nicht in dieses Schema. Nicht, weil sie Dämonen waren, eher, weil sie etwas darstellten, das sich nicht in kirchliche Kategorien einordnen ließ, das Unkontrollierte. Die ersten Beschwerden über winterliche Teufelsgestalten tauchen bereits im Spätmittelalter auf. Priester beklagten, dass Menschen in Nächten zwischen Advent und Epiphanias verkleidet durch die Straßen zogen, Lärm machten, Häuser betraten oder sich in Gruppen zusammenschlossen, die weder kirchlich sanktioniert noch gesellschaftlich definiert waren. Die Quellen beschreiben keine einzelnen Figuren, sie sprechen von den Furchtbaren, den Unruhigen, den Pelzigen. Für die Menschen waren diese Gestalten Teil der winterlichen Realität. Für die Kirche waren sie ein Problem, ein Ritual ohne kirchliche Kontrolle. Die Reaktion darauf war eindeutig. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert kam es immer wieder zu Verboten, Predigten und Strafandrohungen, die sich gegen die winterlichen Läufe richteten. Geistliche forderten, dass dämonische Masken nicht mehr getragen werden sollten, dass keine Schreckgestalten durch die Dörfer ziehen dürften. Manche Regionen führten sogar konkrete Strafen ein. Geldbußen, öffentliche Rügen, zeitweilige Ausschlüsse von kirchlichen Riten. Doch diese Maßnahmen hatten nur begrenzten Erfolg. Die Menschen hielten an ihren Winterfiguren fest. Nicht aus Widerstand, sondern weil sie eine Funktion erfüllten, die die Kirche nicht ersetzen konnte. Das lässt sich gut am Beispiel des Nikolaus erkennen. Als dieser im Alpenraum Fuß fasste, brachte er ein klar geordnetes Moralbild mit sich. Der Heilige als gerechter Richter, der gute Taten belohnt und schlechte zurechtweist. Doch dieses Modell war der Realität des Winterlebens nicht gewachsen. Moral half nicht gegen Gefahren, die nicht moralisch waren. Und so entstand Druck, der sich anders entladen musste. Der Nikolaus alleine reichte nicht aus, um den sozialen Rahmen der dunklen Monate zu stabilisieren. Es brauchte eine zweite Figur, eine, die das verkörperte, was die Kirche nicht ausdrücken konnte, aber dennoch existierte. Die dunkle Seite des Jahres. Hier beginnt die eigentliche Verschmelzung, die Krampus bis heute prägt. Der heilige Nikolaus übernahm den Part der Ordnung, der Struktur, der Gnade. Der Krampus übernahm alles, was übrig blieb. Die Warnung, die Angst, das Unbehagen gegenüber dem Winter. Dadurch entstand ein Ritual, das der Kirche zugleich half und sie überforderte. Auf der einen Seite konnte sie den Brauch nicht vollständig verbieten, weil die Bevölkerung ihn brauchte. Auf der anderen Seite konnte sie ihn nicht integrieren, ohne ihre eigenen Kategorien zu gefährden. Im 17. Jahrhundert erreichte dieser Konflikt einen Höhepunkt. Kirchenarchive berichten von Beschwerden über teuflische Begleiter, über schwarze Männer, über Masken aus Holz und Tierhaaren, die Kinder erschrecken würden. In manchen Regionen wurden Krampusläufe streng reguliert, in anderen zeitweise verboten. Aber diese Maßnahmen hatten einen Effekt, den die Kirche nicht intendiert hatte. Sie schärften das Profil des Krampus. Der Versuch, die Figur zu verdrängen, machte sie sichtbarer und präsenter. Die Menschen begannen, den Krampus bewusster an Nikolaus zu koppeln. Als Gegenstück, das der Kirche nicht gehörte, aber nicht mehr ganz außerhalb stand. Es ist bemerkenswert, wie flexibel solche Bräuche reagieren. Während die Kirche den Krampus als zu düster und zu bedrohlich ablehnte, baute die Bevölkerung ihn in ein funktionierendes gesellschaftliches System ein. Nikolaus und Krampus wurden zum Duo. Nicht, weil die Kirche das wollte, sondern weil die Menschen es brauchten. Nikolaus verteilte Gaben und Urteile. Krampus stellte die Konsequenz dar. Zusammen ergaben sie eine vollständige Betrachtung des Winters, in dem sowohl Fürsorge als auch Gefahr existieren. In dieser Zeit entstanden auch viele der Symbole, die wir heute als typisch für den Krampus erkennen. Die Rute, die Ketten, das Fell, die lange Zunge, die übertriebenen Maskenformen. Nicht alles davon stammt aus einer alten Tradition. Vieles ist das Ergebnis dieser Aushandlung zwischen archaischem Brauch und christlichen Erwartungen. Die Ketten etwa wurden im 19. Jahrhundert zu einem festen Merkmal. Eine Darstellung des Gebundenen, des kontrollierten Dämonischen, das nicht frei, aber auch nicht verschwunden ist. Die Rute wiederum symbolisierte nicht körperliche Strafe, sondern die Erinnerung an Konsequenzen, an das, was passieren konnte, wenn man Regeln missachtete. Besonders interessant ist, dass der Krampus trotz aller kirchlichen Kritik nie vollständig zum Feind erklärt wurde. Er war unerwünscht, ja, aber er war nicht das absolute Gegenteil des heiligen Nikolaus. In manchen Regionen wurde sogar argumentiert, dass der Krampus nützlich sei. Als Mahnfigur, die Kinder an Gehorsam erinnere, ohne dass die Kirche selbst zur Drohinstanz werden müsse. Das zeigt, wie sehr solche Bräuche nicht nur gegen, sondern auch mit religiösen Strukturen arbeiten können. Mit der Zeit, besonders im 19. und frühen 20. Jahrhundert, begann sich der Krampus zu verändern. Die Industrialisierung, zunehmende Mobilität und neue Formen von öffentlicher Ordnung führten dazu, dass die Kirche ihren Einfluss auf solche Rituale weiter verlor. Gleichzeitig wurden Bräuche sichtbarer, weil sie nicht mehr nur lokale Ereignisse waren, sondern Teil eines größeren kulturellen Gedächtnisses. Krampus wurde folklorisiert, romantisiert, manchmal verharmlost. Der duale Charakter blieb, doch die Grenzen verschoben sich. Aus einer dunklen Wintergestalt wurde zunehmend ein kulturelles Symbol. Der Konflikt zwischen Kirche und Brauch ist damit keineswegs verschwunden. Er hat sich nur verlagert. Heute steht die Kirche dem Krampus neutral gegenüber. Während andere Institutionen versuchen, ihn zu regulieren. Ordnungsämter, Veranstalter, Sicherheitsbehörden. Der Kern aber bleibt derselbe wie vor Jahrhunderten. Der Versuch, eine Figur zu kontrollieren, die genau davon lebt, dass sie sich nicht vollständig kontrollieren lässt. Der Krampus ist ein Ritual, das dem Winter Form gibt. Und diese Form ist nie vollkommen glatt. Wenn man die historischen Quellen betrachtet, erkennt man schnell, der Krampus überlebte nicht trotz der Kirche, sondern teilweise wegen ihres Widerstands. Verbote machten ihn sichtbarer, Moralisierungen machten ihn relevanter. Und der Versuch, ihn in die Nikolaustradition einzubinden, machte ihn endgültig zu einer Figur, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ordnung existiert. Ein Grenzwesen nicht nur in der Landschaft, sondern auch im Denken. Krampus ist kulturell betrachtet das Produkt eines ständigen Aushandelns. Zwischen Chaos und Struktur, zwischen archaischer Wildheit und christlicher Lehre. Zwischen einer Jahreszeit, die alles fordert und einer Gesellschaft, die damit umgehen muss. Und genau deshalb wirkt er bis heute so lebendig, weil er die Angst vor dem Ungezähmten sichtbar macht und gleichzeitig zeigt, wie Gemeinschaft versucht, es zu bändigen. Aber eine Figur bleibt nicht Theorie. Sie wird erst dann greifbar, wenn sie einen Körper, ein Geräusch und einen Moment bekommt. Und genau das passiert im Krampuslauf. Es gibt nur wenige Winterrituale, bei denen man die Energie im Körper spürt, bevor man etwas sieht. Der Krampuslauf gehört dazu. Die ersten Hinweise sind akustisch. Dumpfe Glocken, die sich nicht wie Musik, sondern wie ein wandernder Druck anfühlen. Dann kommt das Rasseln, das im Schneetreiben Richtung verliert. Und irgendwann erkennt man Bewegungen zwischen Schatten und Licht. Schwer, breit, zu groß, um alltäglich zu sein. Ein Krampuslauf kündigt sich nicht an. Er entsteht. Und sobald er da ist, verändert sich der Raum. Dass diese Ereignisse heute so viel Aufmerksamkeit bekommen, hat weniger mit Folklore zu tun, als mit der Art, wie sie funktionieren. Ein Krampuslauf ist ein öffentlicher Ausnahmezustand, der von den Beteiligten präzise gehalten wird. Chaos, das einer Choreografie folgt. Wildheit, die nur deshalb wirkt, weil sie begrenzt ist. Für einige Minuten oder Stunden überschreibt das Ritual den Alltag. Und alle, die daran teilnehmen, Läufer wie Zuschauer, wissen intuitiv, wie sie sich in diesem Zustand bewegen müssen. Der Ursprung der Läufe liegt nicht in einer einzelnen Tradition, sondern in mehreren, die sich im Laufe der Jahrhunderte überlagert haben. Die Rauhnächte lieferten das Grundgerüst. Eine Zeit, in der Lärm, Maskierung und Erschrecken nicht nur erlaubt, sondern erwünscht waren. Der Winter sollte gerüttelt werden, die Geister vertrieben, die Gemeinschaft vereinigt. Hinzu kamen regionale Bräuche wie der Nikolausumgang, bei dem der Heilige von einem Gefolge begleitet wurde, das in manchen Gegenden durchaus wilde Züge trug. Auch Elemente der Perchtenläufe sind eingeflossen, vor allem die körperliche Transformation durch Masken und Kostüme. Doch ein Krampuslauf ist mehr als das. Er ist eine kontrollierte Inkarnation des Ungezähmten. Für kurze Zeit werden Regeln ausgesetzt. Lautstärke, körperliche Präsenz, unberechenbare Bewegungen. Alles bekommt Raum. Aber dieser Raum folgt klaren Spielregeln. Ein Krampus darf erschrecken, aber nicht verletzen. Er darf laut sein, aber nicht zerstören. Er darf nahe kommen, aber nicht übergreifen. Die Spannung entsteht genau aus diesem schmalen Grat. Ein Chaos, das sich an Grenzen reibt, ohne sie endgültig zu durchbrechen. Die Masken sind ein wesentlicher Teil dieses Systems. Die geschnitzten Larven, meist aus Holz, mit langen Zungen, aufgerissenen Mäulern, verdrehten Hörnern, sind keine Kostüme im modernen Sinn, sondern Rollen, die man übernimmt. Die Holzmaske ist ein Verschleierungsinstrument. Sie nimmt dem Träger sein Gesicht, seine Stimme, seine sozialen Merkmale. Viele Läufer berichten, dass sie erst durch die Maske zum Krampus werden. Die Körperhaltung ändert sich, die Bewegungen, der Gang. Es ist nicht nur Performance, es ist eine temporäre Identitätsverschiebung, die durch die Gemeinschaft legitimiert ist. Das Fell, das Gewicht der Glocken, die schweren Stiefel, alles ist darauf ausgelegt, den Körper zu transformieren. Ein Krampus bewegt sich anders als ein Mensch. Die Glocken erzeugen ein tiefes, dröhnendes Geräusch, das man nicht einfach hört, sondern körperlich spürt. Das Rasseln der Ketten ist ein akustisches Signal, das im Gedränge Orientierung bietet. Die Masse weiß, wo die Läufer sind, bevor sie sie sieht. Lärm ist hier nicht Nebensache, sondern Sprache. Er strukturiert das Ritual. Die Läufe sind regional stark geprägt. In manchen Dörfern ziehen einzelne Krampusse mit Nikolaus von Haus zu Haus, in anderen treten große Gruppen gleichzeitig auf. Es gibt Passvereine, die sich ein Jahr lang vorbereiten, Larven schnitzen lassen, Felle pflegen, Abläufe trainieren. Die Unterschiede zwischen Regionen sind enorm. Manche Läufe sind folkloristisch, fast theatralisch, andere wirken roh, hart, archaisch. Doch die Grundidee ist dieselbe. Die dunkle Seite des Winters wird sichtbar gemacht, nicht als Gefahr, als Erinnerung. Historisch betrachtet hatten solche Läufe auch eine soziale Funktion. Sie boten jungen Männern einen Rahmen, sich körperlich auszuprobieren, Stärke zu zeigen, Grenzen zu testen. Aber innerhalb eines Rituals, nicht im Alltag. Das Ritual gab Struktur, verhinderte Eskalation und ermöglichte dennoch Ausdruck. Anthropologen sprechen hier von lizenziertem Chaos. Ein Zustand, in dem kontrollierte Grenzüberschreitung erlaubt ist, weil die Gemeinschaft sie braucht, um Spannung abzubauen. Der Krampuslauf entlädt das, was sich im Winter anstaut. Dunkelheit, Enge, das Gefühl des Eingesperrtseins in klimatischen und sozialen Bedingungen. Die Kirche hatte mit diesen Läufen lange Zeit ein Problem. Nicht nur wegen der Masken, sondern wegen der Energie, die sie freisetzten. Menschenmengen, Lärm, dunkle Figuren, Grenzgänge, all das widersprach dem christlichen Ideal von Ordnung und Andacht. Doch je mehr sich die Kirche zurückzog, desto stärker entwickelten sich die Läufe zu Gemeinschaftsereignissen, die sich nicht regulieren ließen, ohne ihren Kern zu verlieren. Der Versuch, sie zu domestizieren, führte in vielen Fällen zu Gegenbewegungen. Der Krampus wurde stärker, sichtbarer, bewusster, gepflegt. Mit dem 20. Jahrhundert kam eine neue Dynamik hinzu. Urbanisierung, Tourismus und Medien machten die Läufe größer und sichtbarer. Manche Orte wurden zu Zentren für Krampusfeste, teilweise mit tausenden Besuchern. Die Gefahr bestand darin, dass das Ritual zum Spektakel wurde und damit die ursprüngliche Funktion verlor. Doch viele Passvereine reagierten darauf, indem sie alte Formen restaurierten, auf Authentizität setzten, handgeschnitzte Masken bevorzugten und klare Regeln formulierten, die Übergriffe verhindern sollten. Das zeigt, dass Tradition nicht im Widerspruch zur Modernisierung steht, sondern sich anpassen kann, ohne ihren Kern zu verlieren. Ein entscheidender Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Rolle der Zuschauer. Ein Krampuslauf funktioniert nur, wenn das Publikum die Regeln kennt. Man weiß, wie nah man gehen kann, wo man stehen sollte, wann man zurückweichen muss. Man weiß, dass Schrecken Teil eines Rituals ist, aber kein persönlicher Angriff. Diese Verständigung ist ungeschrieben, aber sie ist stark. Ohne sie wäre ein Lauf chaotisch. Mit ihr wirkt er intensiv, aber beherrscht. Trotzdem gibt es Grenzfälle. Immer wieder kommt es zu Diskussionen über Gewalt, zu Debatten über Alkohol, zu Fragen der Sicherheit. Diese Konflikte sind kein Zeichen dafür, dass der Brauch degeneriert, sondern dass er lebendig ist. Traditionen, die keine Reibung erzeugen, sind meist tot. Der Krampuslauf existiert genau deshalb, weil er sich zwischen den Polen Ordnung und Wildheit bewegt. Würde man ihn vollständig entschärfen, würde er verschwinden. Würde man ihn unreguliert lassen, würde er gefährlich werden. Seine Wirksamkeit liegt im Gleichgewicht. Der Krampuslauf ist damit ein Spiegel eines sozialen Mechanismus, der weit über die Alpen hinaus relevant ist. Er zeigt, wie Gemeinschaften Rituale nutzen, um Dunkelheit und Enge zu verarbeiten. Er zeigt, wie Masken und Lärm kollektive Energien lenken können. Und er zeigt, dass selbst in modernen Gesellschaften das Bedürfnis nach kontrolliertem Ausnahmezustand existiert. Nicht als Rebellion, als Entlastung. Heute kann man den Krampuslauf als Tradition sehen, als Folklore, als kulturelles Erbe. Aber in seinem Kern bleibt er ein Winterritual, das sagt, die dunkle Seite des Jahres ist da. Wir sehen sie, wir benennen sie und wir haben Wege gefunden, mit ihr umzugehen. Nicht indem wir sie bekämpfen, sondern indem wir ihr für einen Moment Raum geben, damit sie nicht größer wird, als sie sein muss. Doch der Krampus, dem man heute begegnet, ist nicht mehr nur der der Rauhnächte. Er ist ein Brauchtum, eine Marke, ein Streitpunkt und manchmal alles zugleich. Wenn man Krampus heute begegnet, sieht man selten eine einzige Tradition. Man sieht ein Geflecht aus alten Elementen, regionalen Identitäten, moderner Inszenierung und einem wachsenden globalen Interesse, das den Brauch vor neue Fragen stellt. Das Bild, das viele außerhalb des Alpenraums kennen, ist oft ein stark verkürztes. Eine Mischung aus martialischen Masken, lauten Umzügen und einer Ästhetik, die aussieht, als käme sie direkt aus einem Fantasy-Film. Doch die Wirklichkeit ist vielschichtiger. Der Krampus, der heute über Bildschirme und Tourismusbroschüren läuft, ist gleichzeitig Erbe, Marke und Ventil. Und manchmal etwas dazwischen. Ein Grund dafür ist die neue Sichtbarkeit. Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Krampus ein regionales Phänomen. Man kannte ihn im Salzburger Land, in Tirol, in Teilen Süddeutschlands, in Kärnten und der Steiermark. Wer ihn erleben wollte, musste im richtigen Dorf, im richtigen Tal und im richtigen Moment stehen. Die Läufe waren lokal, handgemacht, intim. Heute hat sich das verändert. Moderne Verkehrswege, soziale Medien und ein wachsendes Interesse an authentischen Wintertraditionen haben den Krampus weit über seine Herkunft hinausgetragen. Tourismus spielt dabei eine wichtige Rolle. Viele Orte haben erkannt, dass der Krampuslauf ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ein Winterereignis, das sich von Weihnachtsmärkten und Adventspromotions abhebt. Der Markt steckt Kapital daraus. Glühwein, Souvenirs, Eintrittsbänder, organisierte Krampus-Shows. In Städten tauchen Krampusfeste auf, die mit ihrer ursprünglichen Form wenig zu tun haben. Große Bühnen, Spotlights, Sicherheitszonen. Der Krampus wird domestiziert und gleichzeitig größer gemacht, als er je war. Das führt zu einer paradoxen Situation. Je populärer der Krampus wird, desto mehr muss seine Authentizität verteidigt werden. Vereine, die seit Generationen Masken schnitzen und Felle pflegen, sehen sich plötzlich in Konkurrenz zu kostümierten Darstellern, die mit Plastikmasken auftreten. Für viele Traditionsgruppen ist das nicht nur eine ästhetische, sondern eine kulturelle Herausforderung. Denn ein Krampuslauf ist ein Ritual, kein Event. Er lebt nicht von Effekten, sondern von Einbettung, von Regeln, die man nicht erklärt. Von Respekt vor der Figur, die man trägt. Genau hier bildet sich eine Subkultur heraus, die bewusst zwischen echtem und unechtem Krampus unterscheidet. Viele traditionelle Passvereine lehnen moderne Show-Elemente ab. Pyrotechnik, choreografierte Bühnenkämpfe, übertriebene Horrorästhetik. Stattdessen betonen sie Handwerk, regionale Besonderheiten und den ursprünglichen Charakter der Läufe. Es ist ein Versuch, den Kern der Tradition zu bewahren, bevor er im Lärm der Kommerzialisierung verschwindet. Doch Krampus hat heute mehr als nur seine traditionelle Form. Er hat eine eigene Popkultur entwickelt. Filme, Serien, Merchandise, Internet-Memes, alles trägt dazu bei, dass Krampus weit über die Alpen hinaus ikonisch geworden ist. In den USA gilt er inzwischen als winterliche Horrorfigur, eine Art Gegenstück zum Weihnachtsmann. In der Popkultur wird er oft dämonischer dargestellt, monströser, übernatürlicher. Diese Version hat mit der historischen Gestalt wenig zu tun, aber sie zeigt, wie flexibel der Krampus adaptiert wird, wenn er seinen kulturellen Kontext verliert. Das ist kein neues Phänomen. Auch früher hat der Krampus unterschiedliche Rollen eingenommen, je nachdem, wo man sich befand. Doch die Geschwindigkeit, mit der diese Rollenwechsel heute stattfinden, ist neu. Während die traditionelle Figur einen festen Platz im Jahreskalender hatte, wird die moderne Version zu einem Motiv, das jederzeit auftauchen kann. In Videospielen, Comics, Dekorationen. Die Figur wird entkoppelt von ihrer Funktion und zu einer ästhetischen Oberfläche. Damit verliert sie an Tiefe, aber gewinnt an Reichweite. Für einige ist das ein Verlust. Für andere eine Chance. Der Krampus wird erneut verhandelt, wie er es schon seit Jahrhunderten wurde. Die Frage ist nicht, ob er sich verändert, sondern wie. Und welche Teile seiner Identität dabei erhalten bleiben. Ist er eine Warnfigur, ein kulturelles Ventil, ein Symbol für den dunklen Winter oder einfach ein bewegliches Motiv, das sich den Bedürfnissen der Gegenwart anpasst? Interessant ist, dass der Krampus in modernen Städten nicht nur nostalgisch wirkt, sondern subversiv. Die Figur widerspricht der glatten, kommerzialisierten Weihnachtszeit, die ab November überall Gestalt abnimmt. Während Lichterketten, Weihnachtsmärkte und Werbung eine bestimmte Stimmung erzeugen, wirkt ein Krampuslauf wie ein Schnitt durch diese Inszenierung. Für viele, gerade jüngere Zuschauer, ist das befreiend. Der Krampus erinnert daran, dass Winter mehr ist als Glanz und künstliches Wohlgefühl. Er bringt etwas zurück, das in modernem Winterbrauchtum selten geworden ist. Ambivalenz. Doch diese Ambivalenz ist riskant. Immer wieder gibt es Meldungen über übergriffige oder betrunkene Krampusse, über Läufe, die eskalieren, über Situationen, in denen Zuschauer oder Kinder verletzt wurden. Das sorgt für Diskussion und Unsicherheit. Die Reaktion darauf ist oft Regulierung. Sicherheitszonen, Kooperation mit Behörden, Alkoholverbote, klar definierte Laufwege. Dadurch werden die Läufe sicherer, aber auch kontrollierter. Das Ritual wird enger, weniger spontan. Und die Frage stellt sich erneut: Wo endet Tradition, wo beginnt Veranstaltungstechnik? Auch die Medien spielen eine Rolle. Kameras, Smartphones, Livestreams verändern die Dynamik eines Krampuslaufs. Früher war es ein Ereignis, das man erlebte und anschließend erzählte. Heute ist es eines, das man dokumentiert. Das beeinflusst nicht nur das Publikum, sondern auch die Läufer. Manche Gruppen betonen, dass sie für das Dorf laufen, nicht für Kameras. Andere nutzen die Sichtbarkeit bewusst für ihren Verein oder ihre Region. Wieder andere passen ihre Masken und Bewegungen an den ästhetischen Geschmack der Online-Welt an. Trotz dieser Entwicklungen bleibt ein Kern bestehen, der sich durch alle Varianten zieht. Ein Krampuslauf ist ein erinnerter Ausnahmezustand. Er zeigt eine Dunkelheit, die nicht gefährlich sein soll, aber wirkungsvoll. Er erlaubt eine Energie, die im Alltag keinen Platz hat, aber im Wintergebrauch eine eigene Bedeutung bekommt. Und er ist eine soziale Bühne, auf der sich Gemeinschaft zeigt, manchmal roh, manchmal laut, manchmal distanzlos, aber immer mit Regeln, die nur im Ritual gelten. Gerade deshalb ist der Krampus heute mehr als ein touristisches Highlight. Er ist eine Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen echtem Brauchtum und moderner Inszenierung. Eine Figur, die die Frage nach Identität stellt. Was bedeutet authentisch, wenn die Welt sich schnell bewegt? Und wie viel Veränderung verträgt ein Ritual, bevor es aufhört, das zu sein, was es einmal war? Vielleicht ist das der interessanteste Aspekt am modernen Krampus. Er zeigt, wie eine alte Figur im 21. Jahrhundert lebt. Nicht als starres Symbol, sondern als bewegliche Gestalt, die sich gegen einfache Kategorien wehrt. Weder reines Spektakel noch reine Tradition. Weder Folklore noch Popkultur, sondern etwas Drittes, das genau in diesem Zwischenraum existiert. Und gerade deshalb bleibt der Krampus selbst heute ein Spiegel. Ein Spiegel einer Zeit, in der alte Rituale neue Formen finden müssen. Ein Spiegel einer Jahreszeit, die trotz aller Lichter nie ganz harmlos wirkt. Ein Spiegel einer Gemeinschaft, die zwischen Erinnerung und Erneuerung balanciert. Der Krampus zeigt uns nicht, was war oder was ist, sondern wie wir heute mit dem umgehen, was wir Winter nennen. Und in all diesen Formen, ob traditionell oder modern, bleibt ein Element konstant. Der Lärm. Svea hat sich das einmal genauer angeschaut. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Kulturgeschichte des Winterlärms?
Wenn man sich durch alte Volkskundearchive liest, fällt immer wieder ein Motiv auf, das fast überall auftaucht, wo der Winter besonders dunkel wurde. Der Lärm. Nicht als Nebensache, nicht als begleitetes Geräusch, sondern als Werkzeug. Als Kulturtechnik, als etwas, das man brauchte, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Im Alpenraum war dieser Gedanke besonders ausgeprägt. Seit Jahrhunderten, und das ist gut dokumentiert, nutzten Menschen Glocken, Peitschen, Schellen und sogar einfache Holzbretter, um ohrenbetäubenden Lärm zu erzeugen. Die Gründe waren vielfältig. Manche Regionen sahen den Lärm als Schutz gegen böse Geister der Rauhnächte. Dieser Gedanke findet sich in Volkskundesammlungen aus dem 19. Jahrhundert. Etwa bei den Tiroler oder Salzburger Bräuchen, die Ludwig von Hörmann, Vinzenz Prietznitz und später Konrad Mautner festhielten. Andere verstanden das Geräusch als eine Art Warnruf an die Gemeinschaft. Es ist Winter, jetzt beginnt die ernste Zeit. Die schweren Kuhglocken, Tricheln in der Schweiz, Roller oder Schellen in Österreich, wurden in vielen Gegenden nicht nur in der Landwirtschaft genutzt, sondern bewusst zu Ritualzwecken getragen. Die Läufe der Perchten und ihrer schiarchen Gestalten waren ohne diese Glocken nicht denkbar. Der tief dröhnende Klang wirkt körperlich, fast primitiv. Volkskundler interpretieren ihn heute nicht als magische Abwehr, sondern als soziale Funktion. Lärm verbindet, er strukturiert. Er macht sichtbar, dass eine Gruppe unterwegs ist, dass ein Dorf wach ist, dass niemand allein bleibt in der Dunkelheit. Auch die Peitsche hat eine lange Geschichte. Besonders im Salzburger Prinzgau und im Tiroler Unterland ist das Abhörschnalzen seit Jahrhunderten dokumentiert. Gruppen von Männern, heute oft Vereine, schwingen lange, geflochtene Peitschen, deren Klang nicht zufällig an einen Schuss erinnert. Das Schnalzen galt früher als Zeichen der Kraft, der Geschicklichkeit, aber auch als rhythmische Markierung des Übergangs in die Fastenzeit oder der Abwehr des Winters. Die ältesten Erwähnungen finden sich bereits im 17. Jahrhundert, später detailliert bei Josef V. Häusle oder Karl Heiding. Was heute wie sportlicher Wettbewerb wirkt, hat seine Wurzel in einem klaren Bedürfnis. Geräusch als Grenzlinie zwischen zwei Jahreszeiten. In vielen Teilen Europas gab es ähnliche Traditionen. In Böhmen schlugen junge Männer mit Holzlatten gegen Türen und Tore. In Süddeutschland trugen Kinder an den Klausentagen Schellen um den Hals. Im Appenzell laufen bis heute Gruppen mit riesigen Kuhglocken, die den ganzen Körper in Vibration versetzen, während sie durch das Dorf ziehen. Und überall zeigt sich dieselbe Grundidee. Winterlärm ist ein kollektives Signal. Etwas, das stärker ist als die Stille. Etwas, das sagt, wir sind da, wir halten durch. Dass diese Geräusche später in den Krampuslauf eingeflossen sind, ist keine Überraschung. Die Glocken der Läufer, oft mehrere Kilo schwer, haben Vorläufer in bäuerlichen Ritualen, nicht in Dämonenvorstellungen. Auch das Rasseln der Ketten findet sich schon im 18. und 19. Jahrhundert als dramatisches Element in winterlichen Hausumgängen, lange bevor der Krampus zu einer definierten Figur wurde. Lärm war nicht Folklore, sondern Werkzeug. Und dieses Werkzeug wurde weitergereicht, angepasst und schließlich fest in die Figur eingebaut, die heute über die Dörfer und Städte zieht. Wenn man darüber nachdenkt, ist Winterlärm eines der wenigen Rituale, die fast unverändert geblieben ist. Im Sommer macht man keinen Lärm, um etwas zu vertreiben. Aber im Winter, besonders in Gegenden, in denen Licht etwas knapp war, hatte der Klang eine andere Bedeutung. Vielleicht eine psychologische, vielleicht eine soziale, sicher aber eine existenzielle. Lärm war eine Antwort auf das Gefühl, dass der Winter größer ist als man selbst. Und vielleicht ist das der eigentliche Zauber daran. Wenn der Krampus auftritt, wenn die Glocken schlagen, wenn die Peitschen knallen, dann erinnert dieser Klang an etwas, das älter ist als jede Maske. Eine ganze Jahreszeit, die man überstand, indem man hörbar blieb. Indem man dafür sorgte, dass die Dunkelheit nicht das letzte Wort hatte.
Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass es eine Kulturgeschichte des Winterlärms gibt, aber ja, die Rauhnächte wurden jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen von dir und auch von mir. Die lohnen sich auch mal für eine eigene Folge, die Rauhnächte oder zum Beispiel die wilde Jagd, die durch die Lüfte reitet. Aber bevor wir uns jetzt quasi gleich weihnachtlich mit Snacks den Magen vollhauen, was anderes. Wie findest du diesen Brauch? Wenn du jetzt, also klar, du kommst jetzt nicht aus einem hohen Gebirge wie den Alpen. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen mit bedenken, dass es hier um den Alpenraum geht. Aber wenn du es so hörst, würdest du es mal erleben wollen, so ein Krampuslauf, so einen Abend voller Krach und Masken gestalten? Oder ist das etwas, was dich überhaupt nicht anspricht, sowas?
Also ich habe schon öfter Videos dazu gesehen. Ich finde es schon krass beängstigend, muss ich sagen. Also das bekommt bei mir auch oft schnell den Vibe von diesem Brauch von Borkum. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie der hieß. Ich habe es eben noch mal versucht nachzuschauen, während du gelesen hast. Habe es aber schon wieder vergessen. Auf jeden Fall finde ich persönlich Masken etwas extrem Gruseliges. Das mag ich auch in Halloween und Karneval gar nicht, wenn Leute irgendwie so ganz verdeckte Gesichter haben. Von daher, glaube ich, ist es nicht so mein Ding. An und für sich finde ich es voll spannend und auch, dass sich sowas so lange hält. Und auch diesen Gedanken, diesen gemeinschaftlichen Sinn von Lärm, also irgendwo ja wir als Menschengruppe gegen die Naturgewalt im Sinne von gegen die Gefahr der Naturgewalt, finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken. Ich glaube, mir reichen die Videos, die ich dazu gesehen habe. Oder hättest du Lust, mal in die Alpen zu reisen und dich von maskierten Männern angelocken zu lassen?
Ich würde selber eine Maske aufsetzen und laut sein. Ja, gut. Wenn man da nicht dazugehört, dann ich glaube, da müsste ich dann wahrscheinlich so seit 10 Jahren leben, bis dann die Jungs aus der Kneipe sagen:
Du darfst.
Du darfst mitmachen.
Du darfst mitspielen.
Aber nee, ich finde das
interessant. Ne? Wie gesagt, ich habe ja erzählt vom Hexentanzplatz, den ich in meiner Jugend oft besucht habe, zur Walpurgisnacht, wenn da die Hexen tanzen und sowas. Ich finde sowas immer sehr faszinierend. So rituell oder laut, schamanistisch, ein bisschen chaotisch ist. Ich war auch mal auf einem Konzert in einem Amphitheater von der Band Heilung. Und die sagen auch nicht, dass es ein Konzert ist, sondern ein Ritual, was man gemeinsam durchgeht. Und das ist natürlich dann auch durch Technik, durch Setlist, durch Security-Graben vor der Bühne und sowas irgendwo reglementiert. Trotzdem hat man dann ja da durch das Mittanzen, Ausrasten, man versteht kein Wort, weil es altnordisch ist, und trotzdem berührt man irgendwas mit, da hat man auch so ein gewisses Chaos. Ne? Und das hat, gibt mir jetzt so ein gewisses Gefühl, wie sich das anfühlen kann, Teil so eines Krampuslaufs zu sein, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, aber irgendwie der ganze Vibe packt dich und du machst irgendwie mit. Und ich stehe sowieso auf Masken und Horror. Deswegen, ich glaube, das wäre voll mein Ding. Außer, die sprechen halt alle bayerisch dort. Das wird mich ein bisschen abfucken, weil ich kein Wort bayerisch verstehe. Vielleicht muss ich öfter mal ARD und ZDF nachmittags gucken. Da kommen ja irgendwie nur so Heimatskrimis aus Bayern gefühlt. Vielleicht lerne ich dann endlich mal bayerisch. Ja, aber bevor wir jetzt, oder bevor die Weihnachtszeit so richtig Fahrt aufnimmt, mit Lebkuchen, Spekulatius, unnötig viel Raclette, Fondue und was weiß ich, womit man sich so richtig vollhauen kann. Kurz bevor es mit Snacks weitergeht, möchten wir noch darauf verweisen, wie es eigentlich mit uns weitergeht. Man könnte davon ausgehen, dass wir faule SäckInnen sind. Aber ich bin nicht faul, das wäre ja schon ein bisschen. Wir werden trotzdem für euch da sein. Ihr müsst also am Vorabend von Heiligabend und am Vorabend von Silvester nicht alleine feiern, wenn ihr das aus diversen Gründen macht oder machen müsst. Nein, wir sind für euch da mit jeweils einer Folge am 23. und am 30. Das sind aber keine regulären Folgen, es werden aber auch keine reinen Laberfolgen. Wir bereiten etwas vor. Aber jetzt, bevor wir euch große Leckerlis und Häppchen am 23. und am 30. geben, geben wir euch jetzt Snacks.
Erstens, der älteste schriftliche Hinweis auf Krampus stammt aus dem 16. Jahrhundert. In Kirchenprotokollen aus Bayern und Tirol tauchen Klagen über teuflische Begleiter und pelzige Gestalten auf. Ein früher Hinweis auf Krampusse, lange bevor sie fest an Nikolaus gebunden wurden.
Zweitens, die Glocken der Krampusse haben landwirtschaftliche Wurzeln. Viele der schweren Rollen und Schellen sind direkte Nachfahren von Kuhglocken, die im Winter als Schutz- und Signalgeräusch genutzt wurden, nicht als Horroreffekt.
Drittens, die Masken sind traditionelles Handwerk. Echte Krampusmasken bzw. Larven werden noch heute aus Holz geschnitzt. In manchen Regionen gilt es als Ehre, eine Larve nur einmal im Leben tragen zu dürfen, als eine Art übernommene Identität.
Viertens. Das Aperschnalzen ist älter als der Krampus selbst. Der Peitschenbrauch ist seit dem 17. Jahrhundert belegt. Der laute Knall markierte den Übergang zwischen den Jahreszeiten und sollte symbolisch den Winter hinausschnalzen.
Fünftens. Die Kirche hat Krampusläufe jahrhundertelang verboten und damit unbeabsichtigt gestärkt. Verbote im 16. bis zum 18. Jahrhundert führten dazu, dass sich die Figur klarer herausbildete und bewusster gepflegt wurde. Man könnte sagen, ohne diese Verbote wäre Krampus heute weniger ikonisch.
Der Winter hat in diesem Brauch viele Spuren hinterlassen. Die Masken, die Läufe, der Lärm. All das wirkt heute wie Folklore, doch es trägt die Härte vergangener Jahrhunderte in sich. In den Alpen war der Dezember nie nur eine festliche Zeit. Er war Prüfung, Risiko, Gemeinschaft in einer Form, die man nicht romantisieren musste, um sie zu verstehen. Krampus ist ein Echo davon. Kein Monster, sondern ein Verdichtungsraum für Ordnung, für Unruhe, für das, was man im Dunkeln lieber wahrnimmt, bevor man es übersieht. Und vielleicht erklärt das, warum diese Figur bei allem Wandel geblieben ist. Sie passt sich an, aber sie verliert nicht den Kern. Sie zeigt, dass Rituale nicht alt werden, solange sie gebraucht werden. Manche ordnen den Winter, manche erzählen ihn. Krampus gehört zu jenen, die ihn hörbar machen. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt aberschnalzend.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So, das ist